Fida spricht. Folge 2. Schluss mit dem Mythos, KI ist nur für Großkonzerne. Wie und wo künstliche Intelligenz konkret einsetzbar ist.
Mit Lisa und Björn von der Fida. Schönen guten Tag.
Hallo.
Wer nicht direkt von der ersten Folge in die jetzige Folge 2 gehopst ist, wir haben letztes Mal über sehr vieles gesprochen. Unter anderem auch darüber, dass es unglaublich viele durch KI generierte Daten, Bilder, sonstige Dinge gibt. Fass das doch nochmal zusammen und daran schließen wir direkt an.
Ja, hallo auch von mir. Man hat ja die Daten des Internets vor allen Dingen verwendet, um KI zu trainieren. Deswegen hat man gerade in den ersten Versionen von den Sprachassistenten Effekte gehabt, dass das Wissen natürlich sehr eindeutig geprägt war. Also wenn ich KI, das schöne Beispiel, was ein Kollege immer bringt, mit den Werken von Pippi Langstrumpf trainiere, dann wird es Probleme mit der Mathematik haben, weil dann halt 2 × 3 = 9 ist, wenn ich das Lied jetzt richtig im Kopf habe.
Lisa, ist das Lied richtig? Damit müsstest du dich ganz gut auskennen.
Ja, doch.
Ja, mir war auch so. Okay, wir wollten es nicht unterbrechen.
Genau. Ja. Wir haben also eine Unmengen an Daten verwendet, um KI zu trainieren. Und mittlerweile gibt es die These, dass KI mittlerweile selber schon mehr Daten generiert hat, als vorher überhaupt zur Verfügung stand. Das heißt, dass man mehr oder weniger sinnvolle Informationen, Bilder und Texte generiert hat durch KI, als es vorher auf der Welt gab. Selbst wenn es noch nicht eingetreten ist, wird dieser Zustand irgendwann sehr nah in der Zukunft eintreten. Ich habe zufällig gestern Abend noch einen Bericht gehört, geht in eine ähnliche Richtung, dass das Internet in der heutigen Form, wie wir es kennen, in naher Zukunft gar nicht mehr so existieren wird, sondern eine andere Funktion haben wird und eigentlich nur noch KI-Assistenten sich gegenseitig interviewen und Daten austauschen und wir dieses klassische ich google mal was so gar nicht mehr stattfindet, sondern das Leben halt komplett sich ändern wird. Und das ist ja, glaube ich, eine gute Überleitung zu dem, was du eingangs gesagt hast, wo wir überall KI verwenden können und was KI eigentlich ausmacht.
Darüber wollen wir heute sprechen. Aber Lisa, an dich noch die Frage. Ich finde diese Entwicklung relativ beängstigend, weil ich mir dann auch selber gar nicht mehr zutraue zu unterscheiden. Ist das jetzt tatsächlich ein Inhalt von einem Freund oder von einer KI? Was ist deine Position?
Ich glaube, man muss das irgendwie unterschiedlich betrachten. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Kundenservice vorstelle, der dann irgendwie komplett nur noch KI gesteuert ist, das würde mich wahrscheinlich in den Wahnsinn treiben. Wenn ich so an die letzten Erfahrungen mit Chatbots denke oder auch mit Kundenservice, wo eben wirklich kein Mensch mehr dahinter saß und man sich dann irgendwie gefühlt noch in so einem Hamsterrad bewegt und letztendlich ja trotzdem seine Anliegen nicht gelöst bekommt.
Darf ich dich dabei unterbrechen? Tatsächlich habe ich genau das Gegenteil gerade gefunden. Ich habe jetzt eine dieser Neobanken ausprobiert und da ist der Kundenservice 24/7 erreichbar. Man kriegt immer eine personalisierte Antwort von netten Menschen mit einem Namen, wo ich lange überlegt habe, ist das gerade eine KI oder nicht. Und irgendwann war mir klar, es muss eine KI sein, sonst kann man nicht rund um die Antworten kriegen. Vorher hatte ich eine andere Bank und ich habe nie jemanden erreicht. Jetzt habe ich zumindest jemanden, der mir das Gefühl gibt, er kümmert sich um das Problem, bis zum gewissen Punkt auch lösen kann. Also wenn ich es nicht wirklich wüsste, würde ich meinen, es wäre Mensch dahinter. Also dann lieber so als Support-Leute, die überhaupt keine Ahnung haben. Natürlich wissend, dass es alles Vor- und Nachteile hat.
Ja, wenn es gut gemacht ist, auf jeden Fall.
Lisa, Björn, das ist ein unglaublich spannendes Thema, aber das könnten wir wahrscheinlich noch 5 Folgen machen. Aber in der heutigen Folge soll es im Kern eigentlich um was anderes gehen. Wir wollen mit dem Mythos aufräumen, KI ist nur was für Großkonzerne. Das heißt, wir wollen heute gucken, wie du und du und du, also ihr Podcast-Hörer, ganz konkret mit KI starten könnt. Die philosophischen Aspekte, wenn ihr einverstanden seid, müssen wir heute mal auslagern, sonst kommen wir nicht zu Potte. Da habe ich nämlich als erstes im Kopf, KI ist doch eigentlich nur was für große Firmen, KMU und auch Verwaltung sind da raus. Eure Position dazu. Wer will anfangen?
Ladies first, würde ich sagen. KI ist ja im Grunde kein Hexenwerk und jeder kann damit starten. Ich glaube, das ist so ein Trugschluss. Und viele denken, dass das nur was für Großkonzerne ist oder eben große mittelständische Unternehmen. Aber natürlich können auch die Kleinen damit starten oder auch die mittleren Unternehmen. Im Endeffekt ist das ja nur so ein nächster Schritt in der Digitalisierung. Also früher hat man die Schreibmaschine, dann kam irgendwann der Computer. Und es geht eigentlich nur darum, die verschiedenen Bereiche im Unternehmen, sei es Personal, Verwaltung, Marketing zu unterstützen. Ja, man muss ja nicht Riesenprozesse von vorn bis hinten durch digitalisieren oder KI unterstützen, sondern man kann eben mit kleinen Schritten starten.
In der letzten Folge hatten wir das ja schon mal angerissen, hatten auch schon mal drüber gesprochen. Aber Björn, kommen wir jetzt mal ganz konkret zum Mittelstand und ganz konkret zu den Einsatzmöglichkeiten von KI. Und um es so konkret zu machen, konstruiere ich jetzt mal eine kleine Firma. Einzelnes Autohaus mit 38 Angestellten. Jetzt kommt die Fida mit der KI. Ja, wie denn?
Das ist ein sehr reales Beispiel, weil ich tatsächlich heute Morgen gerade das benutzt habe, geht es schon los mit Online-Terminbuchung. Es ist immer so eine Vermischung zwischen, was ist Digitalisierung im klassischen Sinne, Lisa hat es gerade gesagt, sagen wir nur die nächste Stufe, und wo setzt dann wirklich KI an? Also wenn ich dort anrufe und ich schon mal einen Sprachassistenten habe, früher war es halt, drücken Sie jetzt die 1, drücken Sie die 2. Jetzt hat man schon mal jemanden meistens, wenn es eine gut gemachte KI ist, wo man überlegen muss, ist das gerade, oder ist das noch ein Mensch oder ist das schon eine künstliche Intelligenz? Und da hat man schon die nächsten Berührungspunkte. Dann geht es in diesem Autohaus bei internen Prozessen weiter. Wie fahre ich zum Beispiel die nächsten Marketingkampagnen? Wie mache ich Datenauswertungen, welche Zielgruppen ich vielleicht am besten ansprechen könnte? Es gibt fast keinen Punkt, in dem man die klassische Art der Digitalisierung nicht anreichern kann und anfüttern kann mit künstlicher Intelligenz. Das kann auch im Beratungsgespräch sein, wenn man halt dann auf, meinetwegen der Händler, der dort sitzt, der Verkäufer, der greift ja auch auf Informationen des Herstellers zu. Auch da kann man sich halt durch künstliche Intelligenz viel einfacher Informationen an Land ziehen und heranziehen. Also ich schwimme fast ein bisschen, weil es die Frage ist, wo kann ich keine KI einsetzen, eigentlich die spannendere ist, weil man jeden Prozessschritt ein Stück weit damit erleichtern kann oder vereinfachen kann.
Aber Lisa, der Inhaber meines kleinen Autohauses mit seinen 38 Angestellten, der ist, ich sag jetzt mal, der ist jetzt 67. Und er sagt, oh, KI, das ist für mich alles dieses Böse, was aus dem Internet kommt. Wie nehmt ihr ihm erstmal grundsätzlich die Berührungsängste vor dem Thema?
Das ist eine sehr gute Frage. Also gerade bei der älteren Generation merkt man das. Die haben halt Angst, auch gerade Mitarbeiter ersetzt zu werden. Das ist natürlich auch gar nicht so das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen ja natürlich die Leute unterstützen. Wir wollen diese ganzen lästigen Themen eben abnehmen, was wir auch in der ersten Folge schon besprochen haben. Und im Grunde muss der Geschäftsführer mit seinen 67 Jahren einfach erstmal ja klein anfangen. Und umso kleiner man anfängt, umso schneller sieht man ja auch Ergebnisse und kann das Ganze dann eben hochskalieren.
Das Schwierige ist wahrscheinlich auch bei dieser Generation, ich mache mich jetzt mal bitte nicht an der Generation fest, das kann auch der 52- oder 38-Jährige sein, das ist völlig wurscht, aber dass die ja auch gerade als Inhaber, kleiner Handwerksbetrieb oder das besagte Autohaus, dass die sagen, oh, meine Daten, also die wollen das ja manchmal auch gar nicht abgeben. Das Gefühl hat man ja dann bei KI, wenn das digitalisiert wird, so habe ich meine Büroschränke und die kann ich abends abschließen. Also Thema Sicherheit und Daten herauszugeben, gefühlt herauszugeben, ist ja auch immer ein Thema. Björn, was sagst du denn dem?
Da gibt es ja verschiedene Arten der Lösungen, wo die Daten wirklich liegen, wo die KI wirklich liegt. Wenn ich jetzt überlege, wo schreibt denn eben diese Person, und tatsächlich das Alter spielt überhaupt keine Rolle. Wenn ich übersehe, die Skeptiker, alle nutzen Microsoft Outlook und Word und Excel und haben Angst, wo die Daten liegen. Mittlerweile sind das fast alles Cloud-Produkte, wo die Daten auch weggegeben sind. Natürlich muss man mit Daten immer seriös und sicher umgehen. Aber kommen wir mal konkret darauf zurück, weil Lisa es angesprochen hat, wie man mit ihm reden sollte. Erstmal geht es ja nicht darum, Mitarbeiter abzubauen. Und wir hatten das Thema mit den Menschen kurz vor der Rente. Ganz im Gegenteil, das Problem ist ja, die Menschen gehen bald in Rente und sind dann weg. Wie kann ich denn das Wissen konservieren? Wie kann ich denn diese Leute ersetzen? Und dieser Mensch hat ja eigentlich ein Problem. A, er hat die Mitarbeiter nicht, die er braucht. Und B, wenn er welche findet, sind sie vielleicht auch zu teuer. Und er hat einen Kostendruck. Nehmen wir mal ein schönes, reales Beispiel, was wir als FIDA wirklich implementiert haben. Ist das Thema, in seinem Autohaus kriegt er Anrufe. Und da sowieso nicht jeder Anruf beantwortet werden kann, geht vielleicht ein Anrufbeantworter ran. Und diese Information des Anrufsbeantworters wird im Bestfall, wenn es digital ist, schon irgendwo digital abgelegt. Und was wir gebaut haben, ist, dass man sozusagen eine KI hat, die diese Anrufe sich anhört, transkribiert und auswertet, worum geht's. Geht's um Reifenwechsel, geht's um Reparatur, geht's vielleicht um einen Schadensfall. Und in dem Fall war es ein Kunde, da ging's nicht im Autohaus, sondern da ging's auch vielleicht um Informationen, die zeitkritisch sind, wo man relativ schnell reagieren muss, weil vielleicht ein Unfall beteiligt war oder weil es vielleicht auch wirklich um Warnungen für andere Bevölkerungsgruppen geht. Und man hat sozusagen eine Verschlagwortung dieser Anrufe bekommen. Und die Menschen, die dort sitzen, haben dann Informationen bekommen. Achtung, das sollst du dir schnell anhören. Das hat vielleicht Zeit und das war nur eine schöne Terminvereinbarung. Kann man später reagieren. Und allein dieser Schritt des Transkribierens von Anrufen, das ist etwas, was sollte man dagegen haben? Also das gibt es in so vielen Branchen, wo man Kundenkontakt hat, die man damit vereinfachen kann. Also ich hätte keine Angst davor, das auszuprobieren.
Meine Anfangsängste sind überwunden. Ich stehe dem Thema jetzt grundsätzlich aufgeschlossener gegenüber. Aber vielleicht hätte ich doch noch nicht den Nerv, euch anzusprechen, weil ich mir denke, das werde ich mit meinem mittelständischen Betrieb, der 38 Leute beschäftigt, ja nie bezahlen können. Das sprengt doch mein Budget. Wer möchte da jetzt was dagegen halten?
Wir haben ja tatsächlich vor 2 Wochen erst ein Event gehabt, wo Lisa genau so einen Kunden getroffen hat und dem erklärt hat, warum es sinnvoll ist, mit uns zu reden.
Er war dann auch letzte Woche bei uns und im Endeffekt ist es genau das gleiche Gespräch, was wir jetzt hier führen. Was kostet das? Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen und so weiter? Das sind halt so die klassischen Standardfragen. Und um deine Frage zu beantworten, man braucht keine Riesenbudgets. Man kann da im unteren vierstelligen Bereich starten mit unserer GPT-4U-Lösung. Und natürlich, wenn der dann sagt, okay, er will sein ERP-System anbinden, er will sein CRM-System anbinden, er will das Ganze mit seinem Wissen anfüttern, natürlich wird es dann teurer.
Wir haben ja eigentlich den Ansatz, dass wir sagen, fang mit dem Kleinen an. Probier Schritt für Schritt etwas auszuprobieren. Es sollte gar nicht mal viel kosten, aber es sollte halt Vertrauen aufbauen, es sollte Erfahrung mit der Technologie aufbauen und es sollte schon einen gewissen Mehrwert bieten. Wenn ich dann sehe, es funktioniert, dann Schritt für Schritt erweitern, also sowohl im Budget als auch im Nutzung, im Wirkungsgrad, dass man nicht von vornherein davon ausgeht, dass es meinetwegen 40, 50, 60.000 Euro kosten muss. Natürlich habe ich vielleicht auch im Endeffekt viel mehr Freude daran, wenn ich so ein Projekt realisiere, aber es ist auch deutlich riskanter und es ist auch deutlich unsicherer, ob es dann wirklich gelingt, sondern wirklich modular, bausteinweise, Schritt für Schritt vorgehen ist eigentlich das Modell, was wir bevorzugen und wo man auch relativ schnell mitkriegt, ist man überhaupt auf dem richtigen Weg und ist das, was man da gerade baut, das Richtige.
Welche Voraussetzungen brauche ich denn als kleines, mittelständisches Unternehmen, als eine Verwaltung, um zu sagen, okay, das ist die Basis, mit der ihr was anfangen könnt?
Tatsächlich sind es gar nicht so viele Voraussetzungen. Also fangen wir mal mit dem einfachsten an, den technischen Voraussetzungen. Im Idealfall sollten natürlich Daten vorhanden sein. Also umso mehr Daten man hat, umso besser ist es natürlich für die KI. Wenn man bei Null startet, dann ist es natürlich schwieriger, ja, einfach diesen Use Case aufzubauen. Ja, im Idealfall sollte es natürlich auch Schnittstellen geben, die man dann eben an die KI anbinden kann. Also wie
damals als Laie dazwischen gefragt, brauche ich dann mein eigenes kleines Rechenzentrum? Muss ich da teure Computertechnik beschaffen? Also erklärt's mal mir als Mittelständler, der vielleicht auch nur ein Dachdeckerunternehmen mit 4 Leuten hat.
Also du kannst quasi wählen, entweder zwischen, du stellst das Ganze bei dir lokal hin. Das wird natürlich teurer, weil dann brauchst du wieder eigene Server, dann kostet das eben Wartung, Betriebskosten und so weiter. Oder du machst das natürlich über die Cloud. Da fallen dann eben weniger Kosten an, aber das Ganze hält sich dann eher im Rahmen. Also der Unternehmer muss dann eben entscheiden, ob er das Ganze on-prem nutzt oder eben in der Cloud.
On-prem heißt?
Auf einem eigenen Server.
Von was für Kosten reden wir dann? Weil das ist ja interessant für so einen Mittelständler.
Wenn man mit vernünftiger Hardware vernünftige KI-Modelle bei sich zu Hause, sage ich mal, selber hinstellt, reden wir schon von mehreren 10.000 Euro. Das muss man schon wollen und das ist halt eben nicht mehr für jedermann geeignet. Aber es braucht auch nicht jedermann. Das muss man wieder sagen. Es ist einfach nicht notwendig. Es ist eine Möglichkeit, aber andersrum, wenn man sowas schon hat und leistungsstarke IT hat, zum Beispiel bei einem Landkreis, mit dem wir jetzt gesprochen haben, gesagt, überhaupt kein Thema, bitte installiere mir das auf meinen eigenen Systemen. Dann ist es natürlich kein zusätzlicher Kostenfaktor. Wenn ich das nämlich nicht habe, dann sollte man auch nicht unbedingt diesen Weg gehen. Du hattest auch vorhin gesagt, was für Möglichkeiten habe ich denn und wo könnte ich denn anfangen? Wir hatten, weil wir beim Thema Landkreis sind, mit einem Landrat gesprochen. Da ging es darum, ihm ein GPT-4U als Sprachmodell bereitzustellen, was angereichert wird mit Verwaltungsvorschriften seines Landkreises. Und als ich ihm das erklärt habe, meint er, gucken Sie mal, ich habe hier hinter mir 2 große Leitsordner. War in Webkonferenzen und hat uns zur Seite gerollt, die Leitsordner gezeigt. Das ist das Wissen, was ich regelmäßig brauche in unserem Landkreis. Verwaltungsvorschriften, Regelungen, also das, wo ich regelmäßig mich umdrehe, reinschaue und schnell was nachschlage. Das könnten wir jetzt also scannen und dann sozusagen ein Sprachmodell mitgeben und ich stelle die Frage und kriege die Antwort. Und kurze Antwort ist ja. Also man kann einfach diese Prozesse, die er halt mühsam nachschlägt, einfach dem Modell antrainieren. Ist das super geheim? Ist das irgendwas Spezielles, was ich besonders schützen muss? Nein, das sind stinklangweilige Verwaltungsvorschriften, die keiner stehlen würde.
Wie sicher, was die Trefferquote nachher betrifft, ist das Ganze? Ich stelle mir gerade vor, in diesem juristischen Bereich, da gibt es ja auch immer so Auslegungssachen. Kann man daraufhin an eine künstliche Intelligenz auch trainieren oder kommt sie da an die Grenzen?
Zu irgendwas sind wir ja auch noch gut. Das Scannen von Dokumenten und Hinterlegen beim Sprachmodell ist der erste Schritt und das ist relativ einfach. Mit Informationen wie Öffnungszeiten komme ich da relativ schnell recht weit. Wenn es dann spezifischer wird, wenn die Ausgaben spezifischer werden sollen, dann braucht man vielleicht jemanden, der sich ein bisschen auskennt, das Wissen entsprechend anreichert. Dazu vielleicht ein Beispiel. Wir haben einen Anwendungsfall umgesetzt für eine Personalvermittlung, die Lebensläufe bekommt. Und die Lebensläufe sollen standardisiert sozusagen abgelegt werden in einem einheitlichen Format, damit es dann bei weiteren Kunden vorgeschlagen werden kann. Also wir wissen alle, wie Lebensläufe aussehen, wenn wir die verschicken. Irgendwie meint, er müsse sich da besonders darstellen, bunter Hintergrund, was auch immer. Letztlich will aber der Empfänger sie einfach nur standardisiert haben. Und das haben wir gebaut. Die erste Umsetzung davon ist relativ einfach. Aber wenn es dann darum geht, wie ist das Format, welche Zeilenabstände, muss da ein Komma hin, muss da kein Komma hin, dann kann man das beliebig wirklich auf die Spitze treiben. Und das ist auch ein Punkt, da sollte man vielleicht auch einfach mal mit einer einfachen Lösung zufrieden sein, wenn man das versucht, auf die Spitze zu treiben bei 110%. Irgendwann wird es erstens sehr teuer und zweitens ist es auch wirklich notwendig. Und in dem konkreten Fall, früher hat die Zusammenfassung von so einem Lebenslauf durch eine Mitarbeiterin 1-2 Stunden gedauert. Und jetzt ist es halt ein Klick, der umgerechnet irgendwie vielleicht 1 Euro kostet.
Technische Voraussetzung, Deckel drauf, abgehakt. Was braucht's denn sonst noch für mich als Autohausbetreiber oder Dachdecker oder Bäcker?
Ganz wichtig ist eben auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitnehmen, dass man eben diese Angst nimmt, man gibt da irgendwas preis oder man wird jetzt ersetzt oder so.
Hast du da einen Tipp?
Ja, wir gehen dann in der nächsten Folge, glaube ich, auch nochmal darauf ein. Und zwar, wir bieten auch bei uns in der FIDA Schulung an. auch ganz, ganz viele andere Dienstleister. Und wahrscheinlich wäre das so der erste Schritt, wo man sagt, okay, man setzt einfach die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in eine Schulung und sie lernen wirklich erstmal so diese ganzen Basics. Wie müssen sie sich denn verhalten? Was müssen sie machen? Wie kann man am besten so eine KI mit einem Prompt, also so eine Anweisung quasi füttern, dass dann eben genau das rauskommt, was ich eben von der KI möchte.
Machen wir nächste Folge. Da werden wir auch über die ganzen anderen Möglichkeiten noch sprechen, auch über die Use Cases. Hier nochmal zu den Voraussetzungen. Da noch irgendeine Ergänzung von dir, Björn?
Ja, zumindest ein Hinweis. Du hast gerade sehr viele Handwerksberufe aufgeführt. Die KI wird den Hammer nicht schwingen und die KI wird auch die Haare nicht schneiden. Das muss man halt auch attestieren, dass es auch einfach Bereiche gibt, wo es vielleicht keinen Sinn macht, darüber nachzudenken. Aber sie kann vielleicht bei der Planung, bei der Umsetzung helfen oder bei dem Rechnungen erstellen oder bei den Konzepterstellungen. Also das ist halt ein Teil. Es gab ja auch eine große Kampagne, glaube ich, vom Handwerksverband KI baut keine Häuser. Ja, das ist alles richtig. Man muss realistisch an die Sache rangehen und schauen, wo ist wirklich der Hebel, der mich voranbringt. Man hat ja bei der Friseurin bis jetzt auch keinen Laptop auf dem Tisch stehen. Da wird die KI wahrscheinlich auch erstmal nicht den Riesenhebel mit sich bringen, aber vielleicht dann eben in der Verwaltung und in der Buchhaltung.
Wobei man sich mit KI schon coole Frisuren zaubern lassen kann.
Das ist ein schönes Beispiel, dass man sich von sich selber Bilder mit anderen Frisuren erstellen lassen kann als Vorlage.
Ja, das meine ich. Ein guter Tipp
schön, für dich. Einen schönen Use Case, ja. Ich habe tatsächlich in meinem Friseursalon darüber diskutiert, ob man die Telefonhotline nicht mal automatisieren kann. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass die gute Frau, die dort arbeitet, also auch 2, 3 Mitarbeiterinnen, die dort die Haare schneiden und ständig rennt einer ans Telefon. Und die meinte, naja, in einer Stunde bin ich wahrscheinlich 10 Minuten am Telefon. Und meistens ist es einfach nur eine stumpfe Terminvergabe, die man zumindest digitalisieren könnte, aber dann auch so mit KI unterstützen könnte, dass Leute, die da anrufen, sich auch abgeholt fühlen.
Wann habe ich was davon?
Also wie vorhin schon gesagt, wenn man mit kleinen Prozessen startet, dann hat man natürlich auch ganz schnell die Erkenntnis oder eben auch die Ergebnisse. Angenommen, wir starten wirklich einfach nur mit unserer GPT-4U-Lösung, dann ist das innerhalb von ein paar Tagen einfach aufgesetzt. Man könnte noch eine Mitarbeiterschulung on top mit anbieten. Und
nehmen wir mal das Beispiel Friseursalon mit dem Bilder generieren. Dort ein Tablet hinzustellen auf einer eigenen KI-Anwendung, dort von den Mädels neue Frisuren draufzaubern zu lassen, von den Kundinnen zum Beispiel, ist eine Sache in der Umsetzung von Stunden. Wenn überhaupt, das Drumherum, was will ich eigentlich, wie soll es also umgesetzt werden, das dauert Moment, aber das ist wirklich schnell machbar und man sieht sehr schnell die ersten Erfolge.
Wir hatten das in der letzten Folge schon mal angesprochen. Woher kommen denn die Daten, die die KI braucht, um dann die Dinge zu tun, die sie tun soll?
Im Grunde muss man unterscheiden zwischen externen und internen Quellen. Interne sind natürlich das eigene CRM-System, irgendwelche Datenbanken, die man eben hat oder das eigene Wiki. Also viele Unternehmen haben eigenes firmeninternes Wiki, sei es E-Mails oder irgendwelche alten Protokolle oder eben, was Björn schon erzählt hat, diese Verwaltungsthemen. Das ist eben dieses ganz interne Wissen, was dann einfach in die KI kommt. Oder dann gibt es natürlich externe Quellen, also irgendwelche Register oder irgendwelche öffentlichen Sachen, wo man drauf zugreifen kann. Hier muss man natürlich immer Datenschutz beachten. Darf man das nicht? Ja.
Hattet ihr den Fall schon mal? Weil Datenschutz, finde ich, ist noch ein ganz wichtiges Thema. Also gibt es da Sachen, mit denen ihr schon Erfahrung gemacht habt?
Man sollte nicht einfach ChatGPT sich anmelden im Internet oder irgendwelche anderen Sprachmodelle. Es gibt ja mittlerweile mannigfaltige Möglichkeiten und dort irgendwelche Kundendaten hochladen oder Unternehmensdaten hochladen. Wenn man das macht, das ist vielleicht so ein kleiner Anwendungstipp, sollte man den Haken setzen, bitte diese Daten nicht zum Lernen verwenden. Und dann verspricht einem zumindest in der Bezahlversion von ChatGPT eben OpenAI, dass die Daten dafür nicht verwendet werden. Kann man glauben, kann man nicht glauben. Die sichere Lösung wäre eben das, was wir anbieten. Das ist ja genau der Punkt, dass wir eine Lösung anbieten, die DSGVO-konform ist, die datenschutzkonform ist und wo die Daten soweit sicher sind. Grundsätzlich sollte man sich aber immer überlegen, welche Daten ich wohin lade, abspeichere und verwende. Und je sensiblere die Daten sind, umso sorgfältiger muss ich damit umgehen. Und die Frage ist halt, muss ich denn Kundendaten in der KI hochladen? Also was will ich eigentlich erreichen? Und auch da gibt's ja wieder alle Abstufungen von, ich habe nur ein paar interne Prozesse bis hin zu, ab jetzt wird's halt doch sensibler, vielleicht sogar Gesundheitsdaten und da muss man schon sehr genau hinschauen, was man tut. Aber dazu sind wir auch da. Also das ist ja genau die Beratungsdienstleistung, die wir auch mitbringen. Die Frage war ja auch, welche Daten muss ich mitbringen und welche Daten müssen vorhanden sein. Vorhin das Beispiel mit dem Anrufbeantworter. Wenn ich natürlich ein Bandgerät in der Ecke habe, ist der erste Schritt erstmal zu schauen, wie kriege ich diese Daten überhaupt digital hin. Und das ist genau diese Transformation. Wenn das noch nicht gegeben ist und verschiedene Stufen der Digitalisierung sind, dann muss man das erstmal angehen. Und ich glaube auch, was unsere Data Scientisten immer sagen, 80% von den ganzen KI-Themen machen eigentlich keinen Spaß, dass nämlich das Vorbereiten und Vorsortieren von Daten. Das Coole daran ist eigentlich der letzte Teil, aber das machen sie ganz selten, weil deren Kernthema, das sind Daten-Nerds. Die können mit Daten umgehen, die können Daten aufbereiten, die können auch sagen, was fehlt und wo man es vielleicht herkriegt.
Ich habe jetzt alles soweit begriffen, Budget und so weiter ist auch alles klar. Wie kontaktiere ich euch? Lande ich da auch auf einem KI-Anrufbeantworter, auf einem Chatbot?
Nein, tatsächlich noch nicht. Also bei uns spricht man noch mit echten Menschen und das soll auch hoffentlich so bleiben. Also ich mag diesen ganzen persönlichen Kundenkontakt lieber, als wenn man da mit einer KI spricht.
Was natürlich auch daran liegt, dass bei uns nicht 100 Leute am Tag anrufen.
Das kommt nochmal hinzu, ja. Nein, aber ganz einfach klassisch zum Hörer greifen, uns anrufen oder eine Mail schicken über die Webseite, die Kurse zur FIDA Academy, das können wir ja dann
in der nächsten
Folge noch erklären, genau. Kann man auch einfach über unsere Webseite buchen, dann kann man sich dieses ganze Portfolio anschauen. Aber uns wäre es natürlich lieber einfach anrufen, kurz erklären, wie sieht der Use Case aus, wo drückt der Schuh und dann können wir einen Termin aufsetzen und wir kommen dann direkt zu den Unternehmen, setzen uns zusammen oder wir setzen eben einen Online-Termin auf und schauen uns da gemeinsam das Problem an.
Eine andere wirklich gute Lösung wäre, wir sind mittlerweile fast jede Woche bei einer Veranstaltung und halten dort Vorträge und entweder man besucht einfach mal eine dieser Veranstaltungen und hört sich mal kurz die Stunde an, halbe Stunde manchmal, kurze Impulse, was denn mittlerweile mit KI geht und nimmt einfach mal die Gedanken mit. Wie du schon sagst, man weiß gar nicht, was das eigentlich ist. Das ist irgend so ein kryptisches Thema und ich merke übrigens auch im Ausland ist man ganz anders unterwegs mittlerweile. Also die Menschen wissen mittlerweile nicht nur, dass es ChatGPT gibt, sondern die fragen, welche Sprachmodell verwendest du eigentlich? Nicht also ob, sondern welches. Und da sind wir in Deutschland aus irgendwelchen Gründen noch sehr skeptisch und weit hinterher. Und lass mich einfach mal so ein paar Gedanken im Kopf setzen. Wir versuchen ja auch wirklich die Ideen zu generieren, wenn man dann jemanden vor sich sitzen hat. Also das entweder besuchen, bei uns vorbeikommen, anrufen oder eben diesen Podcast weiterhören.
Also nächste Folge geht es um die Academy, geht es um Workshops. Ich denke, dass es uns heute gelungen ist, zu zeigen, dass KI tatsächlich nicht nur was für Großunternehmen ist, sondern auch für KMU, für Mittelständler, auch für Handwerker. Was ist euch für die heutige Folge noch wichtig, in diesem Themengebiet zu ergänzen?
Was vielleicht viele Unternehmen noch bei ihrer Entscheidung unterstützt, ist, dass man sich das Ganze auch fördern lassen kann. Also wenn man mit KI starten will, dann muss man jetzt nicht 10, 20, 30.000 Euro in die Hand nehmen. Man kann sich das halt auch bequem in Thüringen, deutschlandweit überall fördern. Also da gibt es super Programme und natürlich beraten wir dann eben die Unternehmen auch dahingehend. Wir sind ja auch ein Beratungshaus.
Wichtiger Punkt ist eigentlich, kann man sich es noch erlauben, nicht mit KI zu arbeiten? Und wenn man der Meinung ist, dass man nicht mit KI arbeiten möchte, sollte man das als sehr fundierte und bewusste Entscheidung machen. Das setzt voraus, dass man sich damit auskennt. Und ich verstehe das, wenn man zu diesem Schluss kommt, wenn man zu dieser Entscheidung kommt. Aber man sollte das, wie gesagt, fundiert tun und sich damit beschäftigen. Und sich nicht mit dem Thema zu beschäftigen, das muss man sich tatsächlich leisten können und erlauben können. Und ich glaube, das sollte man als guter Unternehmer nicht.
Ich habe einen sehr poetischen Satz gelesen in Vorbereitung auf die nächste, auf die Folge 3. KI ist kein Riesenprojekt, sondern eine Reise. Auf welche Reise nehmt ihr uns der nächste Folge mit?
Ja, auf jeden Fall auf eine Reise durch unsere bereits umgesetzten Use Cases, sodass die Unternehmer, die hier den Podcast hören, sich besser vorstellen können, was sie denn überhaupt umsetzen können. Und man wird sehen, dass man jetzt nicht Riesenprojekte umsetzen muss, sondern dass man eben mit kleinen Schritten startet. Und das, ja, ist auch das, was ich den Unternehmern hier oder Unternehmerinnen an die Hand gebe. Startet einfach mit kleinen Schritten und dann...
Und dann freuen wir uns auf ein Schlusswort von Björn zur Folge 2.
Ich glaube, dass das wunderbar poetische Bild der Reise beinhaltet ja auch die traurige Erkenntnis, dass das, was wir heute in KI vielleicht implementieren, morgen schon überholt sein kann. Jetzt ende ich vielleicht mit meinem poetischen Lieblingszitat, was die Digitalisierung angeht. Die Geschwindigkeit der Digitalisierung wird nie wieder so langsam sein wie heute.
Das lassen wir jetzt im Raum stehen und freuen uns jetzt schon auf die Folge 3.
FIDA spricht.